hat 2010 hier in Berlin in der Halle 72B in der Open Source Arena. Und wir legen gleich los mit den Projects Fast Forward. Die Projekte stellen sich mit zwei Folien vor. Jedes Projekt hat 3 Minuten Zeit. Und ich möchte gleich das erste Projekt Navid auf die Bühne bitten.
Individuell an die Plattformen anpassen. Es gibt verschiedene Ausgabemodule für Grafik, verschiedene GUIs und so weiter. Navid unterstützt eine vektorbasierte Darstellung. Das hat zur Folge, dass die Karten, die Navid verwendet, sehr kompakt sind. Also OpenStreetMap Planet ist zurzeit ungefähr 3,8 GB groß für die ganze Welt. Es hat eine Routing Engine. Das Routing findet auf dem Gerät selber statt. Das heißt, man kann auch ohne Internetanbindung Routen berechnen und kann damit auch Navid im Ausland verwenden, wo ansonsten durch Datenroaming die Kosten sehr hoch wären. Es gibt eine 2D-3D-Darstellung. 3D ist also Vogelperspektive, da wo man dann die nahegelegenen Objekte besser sieht und die und trotzdem sehr weit sehen kann. Die Navigation erfolgt mittels Text-to-Speech, sodass Navid auch ansagen kann, in welche Straße das man abbiegen muss und nicht nur jetzt rechts abbiegen. Relativ neu ist der Augmented Reality-Modus. Das sieht man auf der nächsten Seite, wie das aussieht. Wenn man ein Mobiltelefon hat, sieht man da das Kamerabild vom Mobiltelefon auf dem Display und darauf überlagert die Route, die man zu gehen hat. Navid ist flexibel konfigurierbar, also wie das gesamte Aussehen, Menüs, Funktionen und so weiter kann man über die Navid XML konfigurieren. Und Navid unterstützt eine Vielzahl von Kartentypen. Üblicherweise OpenStreetMap, weil man sich das halt kostenlos downloaden kann. Möglich ist aber auch Garmin, Shapefile und für höhere Ansprüche Navtec GDF. Wir unterstützen eine große Anzahl von Plattformen. Das geht los von Windows über Windows CE oder Mobile, Linux, iPhone, falls man Root-Zugang hat und Android. Und Navid ist übersetzt in 45 Sprachen mittlerweile. Falls noch Fragen zu Navid sind, wir sind in der Halle gegenüber auf Stand 116 und zur Installation, Konfiguration und Benutzung findet Freitag um 16 Uhr ein Workshop statt. Danke.
Vielen Dank an Navid. Nochmal, Sie sind zu finden in Halle 72A, zusammen am Stand mit OpenStreetMap, Foskis und OSGeo. Und schräg gegenüber vom Navid-Stand sind TNTnet, die als nächstes vorstellen.
Ja, hallo. Ich bin Tommy Mekitalo von TNTnet. TNTNet vorstellen. TNTNet ist ein Web-Applikationsserver für C++. Das ist recht ungewöhnlich. C++ ist üblicherweise nicht als Websprache bekannt, aber ich halte C++ für eine sehr moderne, sehr gute Sprache und das Web ist eine wunderbare Plattform. Und TNTNet ermöglicht es, das C++ eben auch für die Webprogrammierung zu verwenden. Dafür bietet TNTNet eine Template-Sprache, ähnlich wie JSP oder wie PHP, womit ich C++-Code in HTML einbetten kann. Diese Seiten werden zur Compile-Zeit übersetzt in nativen Code. Das ist ziemlich einzigartig. Üblicherweise werden Interpretersprachen verwendet. Der Vorteil hier bei TNTNet ist, wir kriegen native Applikationen, die echt super schnell sind und zur Laufzeit auch keine weiteren Interpretationen erforderlich sind. Dadurch kann ich meinen Server auch ein bisschen schlanker machen. Ich brauche keine Interpreter auf dem Zielsystem, was auch die Sicherheit erhöht. TNTNet ist ein eigenständiger Server, es ist also nicht irgendwie ein Apache-Modul oder so etwas, sondern es bringt eine eigene HTTP-Engine mit. TNTNet bietet einiges an Features, für die Webprogrammierung, was man so üblicherweise braucht, wie beispielsweise automatisches Session Management über Cookies. Man kann sehr einfach eigene C++-Klassen als im Session Scope deklarieren und gültig machen und bekannt machen. Des Weiteren lassen sich Variablen deklarieren als Request, Application oder Set Scope, das heißt eigentlich die Lebensdauer der Objekte bestimmen. Das impliziert natürlich auch, dass ich eben auch eigene C++-Klassen da auch verwenden kann, sodass ich nicht meinen kompletten Business-Code in die Templates schreiben muss. Es unterstützt komponentenorientierte Entwicklung. Ich kann meine Web-Applikationen also aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen. Und es bietet verschiedene Komfortfunktionen, wie selbstverständlich die Request-Parameter, die werden automatisch geparst, die stehen mir einfach so als Variablen zur Verfügung im C++-Code. Dann so automatisches HTML-Encoding, da brauche ich mich um Umlaute wenig zu kümmern und so, was so in der Webprogrammierung üblich ist, File-Upload, Cookies, Internationalisierung und eine ganze Menge anderer Features. Mein Stand ist drüben in der Halle 7.2a. Und für weitere Fragen oder auch Präsentationen, Live-Vorführungen lade ich gerne auf meinen Stand ein. Jo.
In der Nachbarhalle 7.2a haben wir relativ thematisch alle Distributionen gruppiert. Das heißt, es sind dort zu finden Mandriva, OpenSUSE, Debian, die BSDs und jetzt als nächstes kommt Gentoo.
Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Florian Streibelt. Ich möchte heute ein paar Stichworte zu Gentoo erzählen und das Gentoo-Projekt vorstellen. Was ist Gentoo eigentlich? Gentoo ist eine Linux-Distribution, wie ja eben schon angeklungen wurde. Wir unterscheiden uns aber durch die anderen in den Hallen dadurch, dass wir eine Distribution sind, die den Quellcode als Quelle hat. Ja. Das heißt, bei uns installiert der Paketmanager keine fertig kompilierten Binaries, sondern er zieht Quellcode aus dem Internet von unseren Repositories, die wird auf dem System kompiliert, angepasst an das System und wir haben damit eine volle Kontrolle über die Features. Das heißt, als Beispiel, wenn ich ein System habe, das gar kein Bluetooth drin hat, brauche ich natürlich auch keinen Bluetooth-Support meiner Software. Ich kann lokale Patches integrieren, die bei einem Update in 80% der Fällen dann auch funktionieren, weil meistens ja nicht so viel geändert wird an den neuen Releases. Ich habe dadurch als Gewinn einen Mix aus stabilen Softwarepaketen als auch aus experimentellen. Das kann sich alles wunderbar integrieren. Und ich habe ein rollendes Release, das heißt, ich habe nicht irgendwie einen Zeitpunkt, wo ich plötzlich auf eine neue Major Release wechseln muss von meiner Distribution. Die Vorteile von diesen angepassten Binaries sind dann dadurch, dass ich weniger Features drin habe, werden die Binaries kleiner, sie laden schneller. Und in der Regel kann ich sie auch an meinen Prozessor, an meine Prozessorarchitektur anpassen. Das heißt, das System wird in der Regel spürbar schneller. Zusammengefasst, Gentoo is about choice. Das heißt, ich habe volle Kontrolle, ich kann wirklich frei mich entfalten auf meinem System. Ich habe keine engen Bindungen, was das System angeht. Mir konfiguriert niemand quer rein. Wir haben eine sehr große Community. Als Beispiel ist hier der RSC-Channel zu nennen. Der ist eigentlich rund um die Uhr besetzt, weil wir halt über alle Zeitzonen hinweg Developer haben, die auch wirklich sehr aktiv sind und sich sehr viel Zeit nehmen im Channel, um auch Anfängerfragen zu beantworten. Die Dokumentation wird eigentlich allseits gelobt und als gut empfunden. Wir haben Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Installation des gesamten Systems und die Konfiguration. Und letztlich können wir sagen, dass das System, also ein Gentoo-System, anpassbar ist für den Server, für den Desktop bis hin zu Embedded-Geräten. Vielleicht noch als Hinweis, Manito, der Provider, setzt Gentoo im sehr großen Stil ein, auch für Core-Anwendungen bei ihm im Netz und für seine eigenen Server. Finden können Sie uns im Netz, www.gentoo.org natürlich, hier im Linux-Tag nebenan in Halle 7.2a, jetzt gleich nach dem Fast-Forward-Track auch nochmal hier am Rand und wir haben auch ein paar Flyer dabei, wenn Interesse ist, können Sie sich gerne bei uns melden. Danke.
Ja, vielen Dank, Gentoo. Wie Sie vielleicht im Programm gesehen haben, hat heute Morgen die Mini-Debian-Konferenz angefangen. Die ist hier im Gebäude in Halle 7.1a. Es sind 2 Tage lang Vorträge mit allem über Debian. Und deswegen stellt sich jetzt auch gleich Debian nochmal speziell vor.
Hallo, mein Name ist Andreas Tille. Ich bin schon eine Weile Debian-Entwickler. Hier steht jetzt Linux vom Scratch, das ist schon Teil des Vortrags, weil mich haben immer Leute gefragt, was machst du da, Linux, was ist das? Sie sagen immer, es ist kostenlos, ich gehe in den Laden, da steht ein Preisschild dran. Was ist das denn nun? Und ich habe so angefangen, ich bin also ein fröhlicher Nutzer, der hat sich einen Computer gekauft und hat nur gehört, kostenlos, ich installiere mal Linux drauf. Zieht sich da die Quellen runter, ja, anstrengend, ich kämpfe mich mal da durch, bis er zu einer grafischen Oberfläche kommt, was man so bei den kommerziellen Betriebssystemen geht, dass der Schritt ist enorm verkürzt. Aber trotzdem kann er das auch selber installieren und dann installiert er sich noch einen Browser. Dann ist er so an der Stelle, wo die proprietären Betriebssysteme aufhören, mit einem ordentlichen Mail-Programm noch dazu. Und wenn es ein professionelles Office-Paket ist, kommt alles in eine Linux-Distribution rein. Noch viel mehr, es kommt möglicherweise ein Textsatzsystem, ein professionelles Bildverarbeitungsprogramm ist auch dabei. Und dann will er sich auch noch ein Apache installieren oder eine PostgreSQL-Datenbank. Sie sehen, der Smiley, der wird immer trauriger, weil das ist so viel Arbeit. Da ist er also mindestens, wenn nicht noch mehr, beschäftigt. Also, was ist denn nun, was sein Geld kostet? Der geht in den Laden, kauft sich in die Distribution. Und da ist die ganze Arbeit gemacht für seinen Computer, das ist fertig. Und muss natürlich auch ein bisschen Geld bezahlen, weil das ist ja Arbeit, die da drin steckt. So, und was ich nun mache, ist, ich lasse die Arbeit von anderen machen. Das ist jetzt Debian. Weil da muss nicht jeder Einzelne bezahlt werden, sondern da machen das andere für einen. Und die machen das deswegen, weil die wissen, wenn ich mich, sagen wir mal, um den Firefox kümmere, kümmert sich jemand anderen um Thunderbird. Und das ist das Debian-Prinzip. Wir machen Community-Editionen. Für mich, der Grund, warum ich Debian benutzt habe, erstmal ist, weil ich Hilfe bekommen habe. Mir hat jemand, als ich angefangen habe, das war vor über 10 Jahren, 4 Linux-Kernels für mich kompiliert und per Mail geschickt, damit ich es auf meinem Rechner installieren konnte. Das gab es sonst nicht. Und warum ich jetzt selber Entwickler geworden ist, man sieht das WordNet, das ist kein besonders wichtiges Paket, aber ich brauchte es und der Maintainer hat es abgegeben und dachte ich, jetzt mache ich das selber. Und so bin ich zu Debian gekommen. Ich kann eben mitmachen. Das ist also mein Grund, da mitzumachen. Und jetzt habe ich noch ein weiteres Bild. Wenn man nämlich sieht, Debian hat 29.000 Binary-Pakete. Ein neuer Nutzer guckt so da drauf, der freut sich auch nicht, weil er sich nicht zurechtfindet. Und meine Arbeit ist jetzt in Debian zu sagen, wir machen einen Fokus auf bestimmte Sachen. Zum Beispiel alle, die mit Bildung was zu tun haben, neben Scholle Linux oder Debian Edu. Die was mit Medizin zu tun haben, das bin ich jetzt fast selber, machen Debian Med. Wir machen also innerhalb Debians einzelne Ausschnitte, sogenannte Debian Core Blends, darüber werde ich auch nachher was erzählen oder auch morgen im offiziellen Programm, um dem Nutzer, der ein gewisses Fachwissen hat, möglichst einfachen Zugang zu der Distribution zu geben. Ansonsten, wie gesagt, Debian-Konferenz ist jetzt 2 Tage lang unten, da wird auch sowas diskutiert, der Debian-Stand ist bei den anderen Distributionen und es macht einfach Spaß und das ist das Wichtige für mich.
Vielen Dank an Debian. Und damit Sie sehen, dass wir nicht nur Projekte in Halle 72a haben, sondern auch ganz viele Projekte hier in Halle 72b, kommt jetzt die Free Software Foundation.
Hallo, wir sind die Free Software Foundation Europe. Matthias Kirschner mein Name. Software ist heute schon in ganz vielen Bereichen von unserem Leben. Das ist auf Desktops, auf Laptops, das ist allen Leuten noch klar. Wenn wir jetzt rausgehen auf die Straße und dort mit den Leuten sprechen, dann wissen die aber schon zum Beispiel bei ihrem Mobiltelefon oft nicht, dass da auch Software drauf ist. Und zum Beispiel in ihrem Auto ist auch Software drauf und in den Flugzeugen ist Software und in Aufzügen ist Software und in Kühlschränken kommt auch schon Software drauf und in Häusern ist immer mehr Software. Das heißt, es ist in immer mehr Bereichen ist Software drauf. Und wenn wir jetzt heute einfach mal, wenn ich von euch allen die Software heute mit mal ausschalten könnte, dann wäre das für euch nicht so gut und ich hätte ziemlich viel Macht über euch. Auch wenn ich bestimmen könnte, was ihr genau mit der Software machen könnt und was ihr nicht machen könnt. Jetzt hier vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für den Linux-Tag, der Herr Montesquieu und der Herr Locke, das sind so die Urväter der Gewaltenverteilung. Demokratie ist so aufgebaut, alle in dem System haben so viel Macht, dass es sich ausbalanciert. Das heißt, ihr könnt den größten Widersacher von euch in eine Position setzen und er kann euch nicht schaden. Wir sagen, freie Software muss auch verteilt werden, weil ich habe so viel Macht, wenn ich kontrollieren kann, was andere Leute mit Software machen können und was nicht, dass ich die auch verteilen muss. Und genau dafür arbeiten wir. Wir sagen, die Kontrolle über Software ist am besten verteilt, wenn wir Software mit 4 Freiheiten ausstatten, dass ich die für jeden Zweck verwenden darf, dass ich die verbessern darf, dass ich die Funktionsweise verstehen darf und dass ich die weiter verbreiten darf, die Software. Und genau, dafür arbeiten wir. Dafür arbeiten auch alle Projekte hier, ob sie wollen oder nicht. Freie Software ist politisch und alle machen Politik. Freie Software, Demokratie braucht freie Software und freie Software braucht euch. Also macht hier weiter mit den Projekten. Wer nicht bei Projekten bei ist, kommt an unseren Stand, sucht euch was anderes aus, wo ihr hier mitmachen könnt. Wir finden eigentlich, denke ich, hier für jeden irgendwas, wo er mitmachen kann, dass die Demokratie, so wie wir sie heute kennen, auch noch das 21. Jahrhundert überlebt und wir nicht von einigen wenigen kontrolliert werden. Dankeschön.
Ja, ebenfalls hier in Halle 72B haben wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Perl-Gemeinschaftsstand. Als Systemadministrator oder als Anwender muss ich hier öfters mal kleine Programme schreiben und das geht sehr einfach in Perl. Und wir haben diesmal 4 Perl-Projekte an einem Stand, nicht weit von hier, also am besten hinterher mal vorbeischauen. Und deswegen wird der nächste Redner ein bisschen erzählen, was denn Perl genau ist.
Hey, good morning. My name is Gabor Szabo and I'm going to talk in English. I'll try to stay further away. Anyway, so my name is Gabor Szabo. I'm going to talk in English because I don't know German so well. Maybe I can move her. So the Perl programming language has been around for more than 20 years now. But in the recent years, people have seen it sort of disappearing. And it's really strange because if you look at the Perl community, just in the last year, there were almost 30 Perl conferences around the world. So in one side, the Perl community is thriving and it's developing itself, and on the other hand, the world doesn't really see it. So in the recent year, we have started to go to various conferences, including Linux Tag. So that's what we are. The reason we are here. We set up a booth. We started to give talks. There is going to be a Perl 6 workshop on Saturday, and at the booth we are talking about several Perl-based projects. So besides modern Perl 5, we are talking about Padre, which is a Perl IDE written in Perl. We are talking about Moose, which is an object-oriented system for Perl, a postmodern object-oriented system. We are talking about Modulicus, which is a lightweight web framework that you can use to build web applications really quickly. And obviously, we can show various things from CPAN, which is the ultimate place to find more than 20,000 extensions for Perl 5. Besides that, we are also showing the Perl 6 project that's being developed, and Dracudo specifically, which is the implementation of Perl 6 with the imminent release of Dracudo Star, probably this month or anyway within several weeks. We are also showing Parrot, which is a virtual machine for various dynamic languages, including Python, Ruby, PHP, and lots of other languages. And November, which is a wiki written in Perl 6 already. And lastly, but quite importantly, we can introduce you to the Perl community, both around the world and within Germany. The German workshop just took place in the last couple of days in Stuttgart. There are lots of Perlmonger groups around Germany and around the world. And there is even a German language Perl magazine called Dollar Foo. Thank you very much.
So, als nächstes wieder ein Projekt aus Halle 72A. Zusammen, wir haben schon TNT.net gesehen, die sich vorhin vorgestellt haben. Und am selben Stand steht auch OpenSim.
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Manuel Schneider. Ja, wir machen OpenCIM. OpenCIM ist ein Projekt, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, die Probleme zu lösen, die technischen Probleme, wenn man große Mengen an Webinhalten offline verwenden möchte. Beispiel Wikipedia, da hat man ganz viele Herausforderungen. Die einfachste Art, Offline-Content zu speichern, wäre ja einfach einen HTML-Dump von Wikipedia zu machen und irgendwo abzuspeichern und im Browser wieder anzusehen. Das funktioniert aber meistens deshalb nicht, weil man den Platz schon gar nicht hat. Es passt zum Beispiel nicht auf eine DVD mehr drauf. Man hat schon gar keine Volltextsuche. Und wenn wir in andere Sprachen gehen, wie Hebräisch oder Malaiisch, wo gerade diese Offline-Technologie sehr stark benutzt wird, dann bekommt man auch Probleme mit dem Encoding der Dateinamen und so weiter. Deswegen haben wir CIM entwickelt, ein offenes Dateiformat, das den gesamten Inhalt stark komprimiert speichert. Wir verwenden jetzt hier LZMA zum Beispiel. Wir haben eine Bibliothek geschrieben, mit der man dieses Dateiformat lesen und schreiben kann. Diese Bibliothek ist in C++ entwickelt, das heißt, man kann die einfach in eine bestehende Reader-Software, in einen Browser zum Beispiel einbinden. Das haben verschiedene Leute auch gemacht. Es gibt einen Browser, der auf Firefox basiert, der CIM-Dateien lesen, anzeigen kann, suchen kann. Es gibt hier für Symbian einen Client, der in Qt geschrieben wurde. Es gibt einen Webserver, der in TNTnet geschrieben wurde, der das macht. Das sind so die von externen Leuten beigetragene Reader-Applikationen, die eben CIM verwenden. Die Idee dahinter ist, CIM-Dateien sind frei austauschbar, weil wir haben ein standardisiertes Format, das jeder benutzen kann, das hoffentlich jeder benutzen sollte. Bisher haben wir erlebt in der Vergangenheit, bevor es CIM gab, haben sich viele Leute immer wieder neue Gedanken gemacht, wie sie zum Beispiel die Wikipedia aufs iPhone bringen. Und da gibt es jetzt eine Applikation fürs iPhone aus dem Jahre 2006 und keine neuen Daten dafür, weil keiner weiß, wie das Datenformat funktioniert. Dieses Datenformat ist frei implementiert. Ich kann entweder die Bibliothek benutzen oder wenn ich kein C++ mag, kann ich es auch in Java oder was auch immer entwickeln, weil die Dokumentation bei uns im OpenCIM-Wiki zur Verfügung steht. Es ist auch sehr schnell, es funktioniert also auch auf sehr kleinen Geräten mit sehr wenig Arbeitsspeicher. Das ist also auch eines der Ziele von dem Projekt. Lieber mehr Aufwand bei der Erzeugung der Dateien, aber dafür so schlank, dass der Reader auch auf Kleinstgeräten wie zum Beispiel ein Embedded Linux-Device mit nur 16 MB inklusive Betriebssystem auch funktioniert. Halle 72a, opencim.org. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt als nächstes kommt Skole Linux, die mit anderen Projekten aus dem Schul- und Lernbereich auch in Halle 72a zu finden sind.
Guten Morgen. Ich begrüße alle recht herzlich hier in Berlin zum heißesten Tag des Jahres. Skole Linux ist ein Projekt. In der Halle 72a sind wir, wie bereits angekündigt. Bei uns gibt es, der Andreas Tille hat das schon eben kurz bei Debian erwähnt, den Desktop-Server-Netzwerk für den Bildungsbereich. Alles aus einer Hand, alles komplett. Zurzeit läuft parallel ein Vortrag, deswegen freue ich mich, dass trotzdem Interessenten auch hierher gekommen sind. Zurzeit ist in der Halle New York 1 ein Vortrag über die weitere Entwicklung von Debian, Edo oder Skole Linux. Aber okay, das geht nicht alles gleichzeitig. Skole Linux ist angetreten, im Bildungsbereich die beste Distribution zu liefern. Das heißt, unser Ziel ist es, nicht nur in Grundschulen, sondern auch in den weiterführenden Schulen bis in den Universitätsbereich die Anforderungen der Bildungseinrichtungen zu erfüllen. Wie machen wir das? Skole Linux, wie bereits erwähnt, Software für den Desktop. Dann, wir haben die Server fertig konfiguriert und das Netzwerk. Alles basierend auf Debian Edo. und Skolly Linux ist zu 99% pures Debian Linux. Das heißt, alles, was für Debian gilt, kann man auch für Skolly Linux unterstellen. Das heißt, Sicherheit, Updates, Einspielung von Paketen und so weiter. Das Projekt wurde 2001 in Norwegen gestartet, ist inzwischen über die ganze Welt verteilt und ist auch in über 50 Sprachen installierbar. Wir sind hier auf dem Linux-Dach jetzt im vierten Jahr mit einem Stand vertreten. Sie können uns gerne nachher besuchen. Wer möchte, kann auch noch Flyer von uns bekommen. Einen Flyer bin ich an den kleinen Jungen da eben schon losgeworden, aber wir haben noch mehr. Was haben wir alles vor? Wir haben Partner, X2Go, Squeak, wir haben ein Projekt in Rheinland-Pfalz laufen. Das Ganze soll auf Debian Squeeze erweitert werden. Das heißt, es ist viel zu tun und wir sind dabei und haben auch die ganze Community, wie den Andreas Tille, der hier eben war, der entwickelt auch für uns mit und wir profitieren alle davon. Also nochmal meine Einladung an Sie alle, kommen Sie zu uns in die Halle drüben an den Stand 115 und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank und wir sehen uns drüben, hoffe ich.
Ja, wer möchte, kann sich einen Flyer mitnehmen oder direkt an dem Stand dort abholen. Zusammen mit Skolly Linux sind an dem Stand auch noch Squeak eToys, Sugar, X2Go und noch ein Projekt von der TU Berlin, in dem es um Messtechnik und den Einsatz von Messtechnikverfahren mit Linux im wissenschaftlichen Bereich geht. Als nächstes kommt OpenSUSE.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Löffler und ich bin jetzt schon seit einigen Jahren bei OpenSUSE. Ich denke, die meisten wissen, was OpenSUSE ist. OpenSUSE ist eine relativ alte Linux-Distribution, RPM-basiert und wie vorher schon die Kollegen oder der Kollege von Debian erzählt hat, wir machen also ein Betriebssystem und tun noch viele Applikationen dazu und versuchen das in der Form darzubieten oder zum Runterladen anzubieten, dass halt jeder was einfach out of the box mit anfangen kann. Es ist ein Desktop, es ist ein Server, aber auch der Entwickler wird glücklich. Also ein Software Development Kit ist es auch. Aktuell streben wir in Richtung der Version 11.3, die Mitte Juli rauskommt. Bei uns am Stand gibt es aktuell den Milestone 7, also die aktuellste Version von der neuen Version zu sehen. Also gerne eingeladen, rüberzukommen, mal gucken, was die neue Version kann. Ein großer Tag heute für OpenSUSE. Wir haben den Release vom OpenSUSE Build Service 2.0. Der Build Service ist ein webbasiertes Tool mit einer Open Source Lizenz, in dem der Entwickler einfach aus Quellcode Pakete erstellen kann. Und zwar nicht nur Pakete für OpenSUSE, sondern Pakete für andere Linux-Distributionen und auch für verschiedene Architekturen. Die neue Version 2.0 hat ein neues Web-UI bekommen und ist dadurch, also ist schneller und es ist einfach schöner aufbereitet. Der Entwickler findet sich leichter zurecht. Wie baue ich meine Pakete? Wo finde ich was? Wo gibt es Bugs dazu? Wie kann ich eine Gruppe machen und ähnliches? Ein großer Fortschritt ist, dass bis jetzt musste man sich in das Tool einloggen, um darin zu arbeiten oder auch einfach, wenn ich ein Paket gebaut habe und wollte das einem Freund schicken oder den Link dazu, dann musste der sich im Build-Service einloggen, wo der sagt, jetzt schickt mir der Löffler nur ein Paket, warum muss ich jetzt ein Login machen? Wir haben also jetzt ohne Login, sprich jeder kann in dem Build-Service lesen, sein Paket weitergeben und es wird auch von Suchmaschinen gesehen. Allgemein, kommt vorbei an den Stand. Wir sind viele Menschen da, der Build-Service ist vor Ort, die Distribution wird gezeigt und auf was ich noch besonderen Wert legen möchte. Wir haben im Oktober die OpenSUSE-Konferenz, das zweite Mal in Nürnberg. Es ist aktuell der Call for Papers bis Ende Juli und wir wollen dieses Jahr speziell über die Grenzen hinaus mit anderen Projekten, Entwicklern zusammenzuarbeiten. Ich war gestern bei Skole Linux zum Beispiel. Es gibt einige Education-Projekte. Wir haben auch eins, OpenSUSE Education, die aber alle die also ähnliche Probleme haben oder Dinge erledigen wollen. Also wenn man da Gruppen bilden könnte, dass man da gemeinsam zusammenarbeitet, das wäre unser Ziel. Also gerne vorbeikommen mit Ideen, dass man gemeinsam jetzt die Konferenz vorbereiten kann. Dann haben wir am Stand noch kleine Hack-Sessions, 4 Stück am Tag, da gehe ich kurz durch. Um 11 Uhr erzählt uns Michael Rusetzky, wie man ein Multidistro-Paket baut, also für verschiedene Distributionen im Bildservice. Um 1 Uhr gibt uns Robert Lieben einen Einblick in Inkscape. Um 15 Uhr Vincent Unz erzählt euch und allen, was GNOME 3.0 so alles mit sich bringt. Und um 17 Uhr die berühmte Hennes-Bastelstunde. Und heute erzählt er uns, wie wir uns richtig für die Linux-Nacht vorbereiten mit einem OpenSUSE-Pin. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und das war ein wichtiges Stichwort. Heute Abend ist die Linux-Nacht im Box at the Beach, Beach at the Box. Tickets gibt es noch an der Kasse im Eingangsbereich und auch an der Abendkasse. Und als nächstes kommt NetBSD.
Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Kipanik. Ich bin nicht mit NetBSD geboren, sondern bin später dazu emigriert. Guck mal, ja, haben wir es. Insofern werde ich, also ich komme auch eher aus der Applikationsschicht als aus dem Kernel. Ich bin also Anwender, habe daher vielleicht so einige Schwerpunkte, die ein Kernelentwickler von NetBSD anders legen würde vielleicht. Ja, was ist NetBSD? Nun mal etwas ganz ein bisschen anderes. Es ist kein Linux, es ist eben BSD. BSD ist eins der ältesten freien Softwareprojekte, neben NetBSD dann FreeBSD. NetBSD hat von Anfang an Wert darauf gelegt, hochportabel zu sein, auf verschiedenste Architekturen portiert werden zu können. Gegenwärtig sind es 55 Rechnersachen, 17 CPUs. Ja, ja. Das hat sich natürlich niedergeschlagen in der Philosophie von NetBSD. Es wird Wert gelegt auf einen klaren Kernel-Design und auch das Basissystem ist entsprechend darauf ausgerichtet. Und diese Portierungssache befindet sich also auch in dem Package Source,